Hallo, mein Name ist Dennis Sasse und in dem folgenden Webcast möchte ich kurz eine Framework vorstellen, das Entwicklern dabei helfen soll, schneller Casual Games für das Windows Phone 7 zu erstellen. Bevor wir damit anfangen, einen kurzen Überblick über was ich sprechen möchte. Der Webcast wird in zwei Teile aufgeteilt sein. Zuerst einmal wird das Windows Phone 7 als Plattform für Casual Games vorgestellt. Ich spreche kurz darüber, warum Casual Games oder Spiele allgemein für das Windows Phone 7 von Relevanz sind, was die groben Bestandteile eines Spiels sind, wie man mit Hilfe des Frameworks die Spielentwicklung beschleunigen kann, und dann werde ich auch kurz das CodePlex-Projekt vorstellen, unter dem man das Framework beziehen kann. Der zweite große Teil dreht sich dann darum, das Framework in Aktion zu sehen. Das heißt, ich werde erst ein paar Spiele-Demos zeigen, die man mit dem Framework erstellen kann, beziehungsweise die wir bei der Entwicklung damit erstellt haben. Und dann einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man mithilfe des Frameworks schnell ein sehr einfaches Spiel in Blend und Visual Studio erstellt. Fangen wir an. Es stellt sich natürlich die Frage, warum Spiele für das Windows Phone 7 von Relevanz sind. Meiner Meinung nach hängt der Erfolg von mobilen Endgerät sehr stark von den verfügbaren Anwendungen ab. Und Spiele sind natürlich für den Endverbraucher besonders interessant. Denn wenn wir ehrlich sind, jeder braucht natürlich sein E-Mail-Programm auf seinem Mobiltelefon, braucht vielleicht die Facebook-Integration, braucht Sachen wie U-Bahn-Fahrpläne, Partyfinder und was es alles an Anwendungen gibt. Aber wenn man da eine gute Anwendung hat, dann ist es damit eigentlich schon erledigt und man braucht nicht zwei oder drei von diesen Anwendungen. Bei Spielen hingegen kann man auch durchaus zwei oder drei sehr ähnliche Spiele parallel auf seinem Mobiltelefon haben. Die können sich vielleicht im Sound, Grafik oder Gameplay ein bisschen unterscheiden und deswegen hat man da eine sehr große Bandbreite an möglichen Anwendungen. Und deswegen ist es auch sehr interessant für Entwickler. Wir wollen uns hier hauptsächlich auf sogenannte Casual Games fokussieren, das heißt jetzt nicht die Grafikkracher und die hardwarehungrigen Spiele, die man vielleicht von dem PC oder von der Xbox kennt, sondern hauptsächlich auf kleine Spiele für zwischendurch, die man spielen kann, während man auf die S-Bahn oder dergleichen wartet. Deswegen hier der Fokus auch auf Silverlight als Entwicklungstechnologie. Stellt sich natürlich die Frage, was sind denn die Bestandteile von so einem einfachen Spiel? Welche Elemente gibt es, die eigentlich in jedem Spiel mehr oder weniger immer wieder vorkommen? Da haben wir zum einen natürlich die Menüführung. Das heißt, wenn ich ein Spiel aufrufe, ein Spiel starte, dann möchte ich die Möglichkeit haben, das Spiel zu spielen natürlich. Ich möchte die Möglichkeit haben, wenn nötig, Einstellungen vorzunehmen. Ich möchte vielleicht die Möglichkeit haben, Credits anzuzeigen. Und ich möchte natürlich, wenn das Spiel den Highscores hat, möchte ich auch die Möglichkeit haben, einen Blick in die Highscore-Liste zu werfen und von meinen Freunden anzugeben oder zu gucken, wie gut oder wie schlecht ich war. Das ist der eine Bestandteil. Als nächstes haben Spiele natürlich Ressourcen. Und man kann insbesondere gerade die einfachen Spiele eigentlich auf eine oder mehrere von drei Grundressourcen runterbrechen. Das ist zum einen Leben. Das heißt, der Spieler hat eine feste Anzahl von Leben. Wenn der Spieler etwas falsch macht, kriegt er ein Leben abgezogen. Und wenn keine Leben mehr da sind, ist das Spiel meistens verloren. Dann gibt es Punkte, die werden hoch oder runter gezählt, je nachdem, ob der Spieler was gut oder was schlecht gemacht hat und sind ein Indiz dafür, wie gut der Spieler denn nun tatsächlich ist. Und dann kann es auch Zeit geben. Das heißt, es gibt einen Timer, der zählt hoch oder runter und wenn er abgelaufen ist, dann ist das Spiel zum Beispiel verloren. Das sind zwei sehr wichtige Punkte. Das Wichtigste ist aber natürlich die Spiellogik. Also irgendetwas, das definiert, was der Spieler machen muss, um Punkte zu kriegen, was passieren muss, damit Leben abgezogen werden, was passieren muss, damit das Spiel gewonnen oder verloren ist. Diese Logik ist eigentlich unter bestimmten Umständen auch recht ähnlich. Das heißt, wenn mein Spiel Animation hat oder wenn mein Spiel Kollision hat, dann muss dafür gesorgt werden, dass Objekte in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass Objekte auf Kollision überprüft werden und das macht man normalerweise in einer sogenannten Game Loop. Das heißt, in regelmäßigen Abständen werden alle als Animations- oder als Kollisionsobjekte definierten Elemente überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Das sind eigentlich drei große Teilgebiete, die über alle Spiele hinweg mehr oder weniger ähnlich vorkommen. Und als Spieleentwickler möchte man sich damit eigentlich nicht aufhalten. Das mache ich einmal vielleicht, das mache ich zweimal, dann habe ich einen relativ optimalen Weg gefunden, das Problem zu lösen und dann möchte ich mich eigentlich auf die Spiellogik, auf das Gameplay, auf das Interessante an meinem Spiel konzentrieren und nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen. Und die Aufgabe des Frameworks ist es nun, genau das zu ermöglichen. Es gibt also drei große Punkte, drei Aufgaben, die das Framework adressieren soll. Zum ersten soll es Entwicklern erlauben, sich auf Inhalt und Gameplay zu fokussieren und sich nicht mit der Menüführung oder mit der Highscore-Verwaltung aufzuhalten, sondern sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Darüber hinaus soll es die Verwaltung von eben genannten Menüs vereinfachen. Es soll die Verwaltung von Ressourcen wie Punkte, Zeit, Leben und dergleichen erleichtern. Es soll zum Beispiel, wenn das Spiel Punkte hat und wenn der Spieler eine bestimmte Punktanzahl erreicht hat und das Spiel vorbei ist, soll es automatisch überprüfen, ob diese Punkte gut genug waren, um in die Highscore-Liste aufgenommen zu werden, dann den Spieler nach seinem Namen fragen und die Punkte in der Highscore-Liste speichern. Das alles soll das Framework machen und damit natürlich als großes Ziel die Spieleentwicklung beschleunigen. Schauen wir uns mal an, wie das Framework aufgebaut ist. Wir haben hier unser Windows Phone 7 und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Wir haben zwei Tools, auf die wir uns stützen können. Das ist zum einen Expression Blend für eine mehr grafisch orientierte Entwicklung. Und dann haben wir natürlich Visual Studio, in dem wir den Code anpassen können und die ganzen grammatischen Änderungen sehr einfach und sehr komfortabel vornehmen können. Das Framework liefert eine Reihe von Silverlight Controls, das heißt in sich geschlossene Funktionselemente, die man über Expression Blend zum Beispiel einfach in sein Projekt hineinziehen und verwenden kann. Diese Controls bieten zum einen die Verwaltung der Menüs über einen sogenannten Game Container. Der verwaltet also das Starten des Spiels, Anzeige der Highscores, Anzeige des eigentlichen Spielinhaltes. Der verwaltet aber auch die Ressourcen wie Timer, Leben, Punkte, die wiederum in Controls ausgeliefert werden und auch eigenständig für sich benutzt werden können, aber halt auch über den Game Container vollkommen automatisch angesprochen werden können. Darüber hinaus liefert das Framework auch noch ein paar vorgefertigte Silverlight Behaviors und Actions. Behaviors sind Verhaltensweisen, die man an bestimmte Elemente und Controls anfügen kann und die dann zum Beispiel der Mausbewegung folgen oder die zum Beispiel dafür sorgen, dass das Element animiert wird oder Kollision hat. Damit das funktioniert, liefert das Framework auch ein sogenanntes Game Loop Behavior, in immer wieder regelmäßigen Abständen überprüft, ob Kollisions- und Animationsobjekte aktualisiert werden müssen und das bei Bedarf tut. Und soweit der grobe Aufbau des Frameworks. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das Framework ungefähr strukturiert ist, wie seine Architektur im Groben ist. Und jetzt kommen wir natürlich in den interessanten Teil, nämlich wir wollen das Framework in Aktion sehen. Das heißt, zum ersten werde ich ein paar Spiele zeigen, die ich bei der Entwicklung des Frameworks umgesetzt habe, um einen kurzen Einblick zu geben, was ist denn damit überhaupt möglich. So, schauen wir uns mal an, welche Spiele man dann zum Beispiel mit realisieren kann. Wir hätten hier ein ganz einfaches Beispiel, das nennt sich Bounce. Jeder kennt sicherlich Pong. Das Spiel ist so ähnlich angelehnt. Wir haben gesehen, es gibt einen Ladebildschirm. Das ist jetzt die Standardansicht des Spielmenüs. Wir haben hier den Namen des Spiels. Wir haben hier die Option, das Spiel zu starten. Wir können hier einen Blick in die Highscores werfen. Wir können hier die About-Informationen ansehen. Wenn ich auf About klicke, sieht man hier den Namen des Spiels, wer war der Entwickler und welche Firma oder welcher Publisher steht dahinter. Highscore-Liste sieht man noch nichts, weil wir noch nicht gespielt haben. Und wenn wir auf Start klicken, dann geht es los. Das Spiel wird gestartet. Wir sehen hier unsere Leben, unsere Punkte, einen Timer haben wir in diesem Spiel nicht, sonst würde er hier erscheinen. Und wenn ich das Spiel jetzt beginne, sehen wir schon Klassiker Pong. Ich muss jetzt versuchen, den Ball ans obere Bildschirmende zu bewegen. Wenn ich das nicht schaffe, sondern wenn ich den Ball jetzt nicht fange und er mit der unteren Bildschirmkante kollidiert, kriege ich ein Leben abgezogen. Und so weiter und so fort. Das obere Paddle orientiert sich immer an den Ball, das untere Paddle bewege ich mit der Maus bzw. auf dem richtigen Phone, wenn ich den Touchscreen berühre. Ja. Ein einfaches Beispiel, was man mit dem Framework realisieren kann. Das nächste Spiel trägt den Namen Dodger. Da geht es darum, dass ich mit meiner Spielfigur, dieser orangenen Box, den anderen sich bewegenden Boxen ausweichen muss. Wenn ich nicht aufpasse, kriege ich ein Leben abgezogen. Spiel wird resettet und es geht weiter. Ich kriege pro Tick sozusagen einen Punkt dazu. Das heißt, je länger ich durchhalte, desto mehr Punkte kriege ich. Und ja, auch hier wieder, das Objekt wird durch Berühren des Touchscreens auf dem Phone nachher gesteuert. Ich stelle mich jetzt mal dummer an, damit wir auch die Highscore-Liste meiner Aktionen sehen. Das heißt, wenn jetzt Ein Leben habe ich noch, wenn ich das Leben jetzt auch verliere. Dann überprüft das Spiel automatisch, ob meine Punkte gut genug für die Highscore-Liste waren. Da, wie gesagt, die Highscore-Liste leer ist, habe ich es auf Rang 1 geschafft. Ich kann hier meinen Namen eingeben. Und damit angeben. So, erster Rang in der Highscore-Liste. Jetzt zurückgehe. Highscore-Liste ansehe, bin ich drin. Das würde eigentlich nachher auf dem Phone auch im Isolated Storage gespeichert und persistent erhalten sein. Wenn mal zurück, was gibt es noch? Ein letztes Spiel zeige ich noch, nämlich der Klassiker Bubble Breaker. Wir sehen hier, das Menü wurde um einen Settings-Button erweitert. In den Settings haben wir die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel Sound, Musik oder in diesem Fall die Schwierigkeitsstufe auswählen. Zu Demo-Zwecken will ich mal die einfachste Schwierigkeitsstufe. Wenn wir hier auf About klicken, sehen wir, dieses Spiel wurde nicht von mir, sondern vom Kollegen Oliver Scheer entwickelt. So, gehen wir mal zurück, starten das Spiel mal. Wir haben hier gesehen, es gibt diesmal nur Punkte und den Klassiker Bubble Breaker in Aktion. Wir müssen jetzt hier die farbigen Kügelchen, Bubbles, alle wegkriegen. Und auch hier wieder die Highscore-Liste. Wir haben gesehen, die Liste leer ist, habe ich es auf Rang 1 geschafft. So, das wären einige Spiele, die sich mit dem Framework realisieren lassen. Das ist natürlich noch nicht alles, das waren jetzt sehr einfache Spiele. Nachdem wir jetzt gesehen haben, was damit so in dem Fall möglich ist, wollen wir jetzt natürlich mal Schritt für Schritt durchgehen, was sind die benötigten Schritte, um ein Spiel mit dem Framework zu entwickeln. Das heißt, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir in Blend wechseln. Ich habe der Einfachheit halber schon mal ein Projekt angelegt, da habe ich es Demo Start genannt. In dem Projekt ist eigentlich nichts weiter drin, außer ein paar Sounds und ein paar Grafiken. Wenn man so ein neues Projekt anlegt, der mit standardmäßig die Mainpage-XAML angelegt, das ist sozusagen die Startseite meiner Windows Phone 7 Applikation. Da haben wir erstmal aufgeräumt und alles rausgelöscht. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal den eigentlichen Spielinhalt anlegen. Das heißt, wir gehen auf unser Projekt und fügen ein neues Item hinzu. Wir fügen ein ganz normales User Control hinzu, nennen das mal Game Content XAML. So. Wir haben jetzt hier unseren Game Content angelegt. Man sieht, das ist ein ganz normales User Control. Wir haben unsere Layout Route. Das erste, was wir machen, ist jetzt, wir ändern die Layout Route von Grid in Canvas um, damit wir hier einfacher die Elemente positionieren können. Und wir machen noch was, weil so ein leerer Hintergrund ein bisschen langweilig ist. Wir fügen ein Hintergrundbild hinzu. Wie gesagt, ich habe schon was vorbereitet, deswegen haben wir hier so einen wunderschönen Strandhintergrund. Denn das Spiel, was wir jetzt bauen wollen, ist ganz einfach. Jeder kennt es vielleicht, ist am Strand und wir spielen jetzt mit uns Beachvolleyball. Das heißt, wir werden einen Ball haben, wir werden hier unten einen Spieler haben und der Spieler hat die Aufgabe, den Ball möglichst oft nach oben abprallen zu lassen und jedes Mal, wenn er das macht, und wenn er den Ball fängt und den nach oben abprallen lässt, dann kriegt er einen Punkt hinzu. Wenn der Ball die untere Bildschirmkante berührt, dann kriegt der Spieler ein Leben abgezogen und wenn keine Leben mehr da sind, ist das Spiel verloren. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen als erstes einen Ball. Wir wählen hier einfach mal ein Rectangle aus und malen den Ball. Das ist natürlich kein Ball, sondern ein Viereck, aber wir werden auch hier gleich wieder ein wunderschönes Bild hinzufügen, nämlich das von einem Volleyball. So. Ist noch ein bisschen unförmig. Wir machen es mal ein bisschen schöner. So, das ist unser Ball. Den schieben wir mal hier hin. Als nächstes brauchen wir, wie schon erwähnt, den Spieler. Das ist natürlich nicht der Spieler. Das sieht auch nicht so intelligent aus. Nehmen wir diesen hier. Ganz so dick wollen wir aber nicht sein. Wir machen es mal ein bisschen kleiner und ein bisschen dünner. So. So. Schieben den Spieler ans untere Bildschirmende, schieben den Ball hier hin. So weit, so gut. Jetzt haben wir unsere grafischen Elemente gemalt. Damit wir das Ganze jetzt mit Logik versehen können, kommen die eben schon genannten Behaviors und Actions zum Einsatz. Das heißt, wir wollen, dass der Ball animiert ist und mit dem Spieler und mit dem unteren Bildschirmkant kollidieren kann. Das heißt, wir müssen dem Ball ein entsprechendes Behavior geben. Der Übersicht halber nennen wir die Objekte jetzt aber erstmal Ball und Spieler, damit wir sie später auch wiederfinden. So, und dann klicken wir hier auf Assets und suchen nach einem Moving Collidable Behavior. Dieses Moving Collidable Behavior wird von dem Framework mitgeliefert und deklariert diesen Ball sozusagen als sich bewegendes Kollisionsobjekt. Damit die Kollision aktiviert ist, müssen wir hier das Häkchen bei Collision Enabled machen. Und hier können wir den Kollisionstyp auswählen. Bei Clamp würde das Element bei einer Kollision einfach stehen bleiben. Bei None würde zwar ein Kollisionsevent gefeuert werden, aber es würde weiter nicht behandelt werden. Und bei Bounce würde der Ball abprallen. Das ist genau das, was wir wollen. Deswegen wählen wir hier Bounce aus. Wir wollen, dass der Ball bei Spielbeginn sich selbstständig bewegt. Das heißt, wir machen hier das Häkchen bei Autostart. Der Ball soll sich in eine Richtung von 90 Grad nach unten bewegen und der Ball soll sich mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 6 bewegen. Damit wäre der Ball als Kollisionsobjekt deklariert. Der Spieler soll natürlich ebenfalls mit dem Ball kollidieren können, aber den Spieler wollen wir nicht selbstständig animieren, sondern wir wollen, dass der Spieler mit der Maus bzw. mit dem Finger auf dem Touchscreen bewegt werden kann. Das heißt, der Spieler soll zwar eine Kollision haben, aber er soll sich nicht animieren. Deswegen deklarieren wir den Spieler als statisches Kollisionselement. Auch wieder mit der Behavior, die vom Framework geliefert wird, nämlich der Static Collidable Behavior. Hier müssen wir nichts weiter angeben. Wir sehen, es gibt keine Einstellungsparameter. Der Spieler ist einfach als statisches Kollisionsobjekt definiert. Damit wir den Spieler jetzt mit der Maus bzw. mit dem Finger auf dem Touchscreen bewegen können, fügen wir noch das Follow Mouse Behavior hinzu. Das Follow Mouse Behavior sagt dem Spieler, dass er, wenn er mal schon impliziert, der Maus folgen soll. Auch hier gibt es ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Wir wollen, dass der Spieler der Maus nur auf der X-Achse folgt. Deswegen wählen wir hier Follow Position X aus. Soweit, so gut. Damit diese Animation und die Kollision funktioniert, brauchen wir noch eine Sache, nämlich wir brauchen noch eine Game Loop. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Game Loop sorgt dafür, dass die Elemente in entsprechende Kollisionslisten hinzugefügt werden und dass die Elemente, falls es sich um animierte Elemente handelt, bei jedem Tick automatisch aktualisiert werden. Das heißt, wir fügen das Game Loop Behavior unserem User Control hinzu. Das können wir eigentlich jedem Element hinzufügen. Übersicht halber fügen wir es dem Layout-Root hinzu. Auch hier gibt es keine Option. Die Game Loop muss einfach nur vorhanden sein, damit Moving Collidable Behavior und Static Collidable Behavior funktionieren können. Wenn wir das jetzt so starten würden, würde der Ball am Spieler abprallen und nach oben aus dem Bildschirm verschwinden. Das heißt, wir brauchen hier auch noch Spielfeldbegrenzungen. Das heißt, wir wählen hier wieder unser Rect aus und malen eine Bildschirmbegrenzung. Natürlich sollten wir hier diesmal nicht den Spieler nehmen, sondern wir nehmen einfach, damit wir überhaupt was sehen, einfach mal einen schwarzen Block. Der muss auch nicht sehr perfekt sein. Wir ziehen einfach hier mal einen schwarzen Block hin. Links. Wir ziehen rechts einen schwarzen Block hin. Wir ziehen oben einen hin. Ungefähr nur. Und unten. So. Damit diese Elemente jetzt auch eine Kollision haben, fügen wir jedem Element das Static Collidable Behavior hinzu. Einmal hier. Einfach per Drag und Drop draufziehen. Hier. 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 Und damit wir ein bisschen bessere Übersicht haben, benennen wir die jetzt noch um in Seitenverkehrt. In linke Kante. In rechte Bildschirmkante natürlich, oben und unten, so. Und weil das doch ein bisschen unschön ist, wählen wir die alle aus. Na, wählen wir die alle aus und machen sie unsichtbar. So. Soweit, so gut. Wir haben jetzt gesagt, der Spieler soll einen Punkt hinzubekommen, wenn der Ball mit dem Spieler kollidiert. Das heißt, sobald der Spieler den Ball fängt und wieder nach oben abprallen lässt, kriegt er einen Punkt dazu. Damit das funktioniert, können wir die Change Game Property Action verwenden. Eine Action ist ähnlich wie ein Behavior. Das Behavior beinhaltet in sich selbst sozusagen die Information, wann es aufgerufen wird und was es macht, wenn es ausgerufen wird. Eine Action hingegen beinhaltet diese Information nicht. Das heißt, damit eine Action funktioniert, können und müssen wir immer einen Trigger angeben, der diese Action auslöst. Das ist per Standardeinstellung ein Event-Trigger. Da gibt es ein paar, zum Beispiel wenn das Element geladen ist oder wenn man mit der Maus draufklickt oder ähnliches. In unserem Fall wollen wir es aber durch eine Kollision feuern lassen, die Action. Deswegen gehen wir hier auf New und wählen das vom Game-Container vorgegebene Collision-Trigger aus der Liste aus. So. Jetzt feuert diese Action bei Kollision mit dem Spieler. Wir haben gesagt, wenn das der Fall ist, wenn der Spieler den Ball fängt und abprallen lässt, dann soll er einen Punkt gutgeschrieben bekommen. Das heißt, wir machen hier ein Häkchen bei Change Scores on Action und stellen hier den entsprechenden Punktewert ein, den der Spieler hinzubekommt, einen Punkt. Wir haben auch gesagt, wenn der Ball mit dem unteren Bildschirmrand kollidiert, dann soll der Spieler ein Leben abgezogen kriegen. Das heißt, wir fügen dieselbe Change Game Property Action auch dem unteren Spielfeldrand hinzu, wählen hier wieder den Collision Trigger als auslösenden Trigger aus und machen diesmal das Häkchen bei Chain Schleif on Actions, weil ja die Leben manipuliert werden sollen und ziehen dem Spieler ein Leben ab, indem wir hier eine minus 1 eingeben. Und damit sollte das Spiel vollständig sein. Wir haben unseren Ball, wir haben unseren Spieler, wir haben die unsichtbare Spielfeldbegrenzung. Der Spieler folgt der Maus und hat eine Kollision, sodass der Ball mit dem Spieler kollidieren kann. Der Ball ist automatisch animiert und auch ein Kollisionselement. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch unserem Spiel hinzufügen. Das heißt, wir gehen zurück in die Mainpage, unsere Hauptseite, und müssen hier jetzt das Spiel hinzufügen. Das machen wir, indem wir auf der Mainpage den Game Container hinzufügen. Der Game Container beinhaltet alle Controls wie Punkte, Leben, Zeit. Der Game Container sorgt dafür, dass das Menü angezeigt wird und der Game Container beinhaltet auch das eigentliche Spiel, unser Game Content Xaml. Das heißt, wir fügen einfach den Game Container hier hinzu. Wir sorgen dafür, dass er den Bildschirm auch komplett ausfüllt, indem wir hier Autosize Fill einstellen. Und dann schauen wir mal, was für Properties der Game Container hat. Er hat hier ganz unten unter Game Container eigentlich nur die Möglichkeit, das Game Control den Spielinhalt anzugeben. Wenn wir jetzt hier auf New klicken, sehen wir, unser Game Content ist noch nicht drin. Wir müssen dazu das Projekt erst einmal kompilieren. Das heißt, wir drücken Shift-Steuerung B, kompilieren das Projekt. Je nachdem, wie schnell unser Rechner ist, geht das schneller oder weniger schnell. Wir haben das Projekt fertig kompiliert, klicken hier wieder auf New und sehen jetzt hier unser Game Content unter Demostat. Das definieren wir als Spiel und damit ist dieser Schritt erledigt. Jetzt könnten wir das Projekt eigentlich kompilieren und unser Spiel ansehen. Das heißt, wir drücken F5, das ganze Projekt wird nochmal kompiliert und auf das Phone deployed und siehe da, es startet. Es startet und gibt uns eine Fehlermeldung, nämlich ein Game Content Error. Entweder der Game Content ist nicht definiert oder iGame Features ist nicht implementiert. Was sagt uns das? Den Game Content haben wir definiert, aber wir haben iGame Features nicht implementiert. Und das ist eigentlich auch ganz klar, denn wir haben zwar hier unsere Spielinhalt gezeichnet, wir haben die grafischen Elemente definiert, wir haben sie mit Leben befüllt, mit Behaviors befüllt, aber der Game Container weiß ja noch gar nicht, wie er mit diesen Elementen kommunizieren kann. Es fehlt sozusagen noch an der Schnittstelle, über die das Spiel mit dem Game Container und der Game Container mit dem Spiel kommunizieren kann. Und diese Schnittstelle wird in iGame Features definiert. Das ist ein Interface, das das Game Framework vorgibt. Das ist ein Interface, das es den einzelnen Elementen erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Und genau das werden wir jetzt mit Leben befüllen. Und dazu wechseln wir auf Visual Studio. Auch hier haben wir unser Projekt. Und hier sehen wir unseren Game Content. Und hier sehen wir die Main Page. Und wir möchten jetzt die Code-Behind-Datei von unserem Game-Content anpassen. Das heißt, wir öffnen die GameContentXAML.cs und die Fehlermeldung hat gesagt, wir sollen das iGame-Features implementieren. Machen wir das mal. Und wenn wir das implementieren, sehen wir, dass hier eine ganze Reihe an Events und Methoden hinzugefügt wurden. Die Events und Methoden, die das Framework bzw. der Game Container benötigt, um mit dem Spiel zu kommunizieren und die es dem Spiel erlauben, mit dem Game Container zu kommunizieren. Wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch. Ich werde kurz die einzelnen Events und Methoden erklären, mit Leben befüllen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sollte unser Spiel funktionieren. Wir sehen zuallererst einmal vier Event-Händler, die es dem Spiel erlauben, mit dem Game-Container zu kommunizieren. Das heißt, wenn das Spiel jetzt Punkte manipulieren möchte, Leben ändern möchte, den Timer ändern möchte oder dem Game-Container sagen möchte, dass das Spiel beendet ist, dann kann es die entsprechenden Events feuern. Dann können wir ein paar Einstellungen vornehmen, mit denen wir Informationen über unser Spiel an den Spieler weitergeben können. Zum einen hat ein Spiel natürlich immer einen Namen. Das heißt, wir können hier den Namen des Spiels angeben. Jetzt ist mal Silly Test Game. Wir können der Developer Name, den Namen des Entwicklers angeben. Gebe ich mal meinen Namen an, wenn ich mit diesem Spiel nicht berühmt werde. Wir können dann natürlich die Firma oder den Publisher angeben, der hinter diesem Spiel steckt. In diesem Falle Microsoft Deutschland. Und wir können eine Beschreibung des Spiels angeben, worum es in dem Spiel geht, was man machen muss. Vielleicht Informationen, die später auf dem Marketplace stehen. Für unser einfaches Spiel brauchen wir das nicht. Als nächstes können wir dann angeben, ob das Spiel zeit- oder lebensbasiert ist. Das heißt, zeitbasiert, dann würde ein Timer hoch oder runter gezählt werden. Und wenn der abgelaufen ist, wäre das Spiel zum Beispiel verloren. Lebensbasiert heißt, der Spieler hat eine Anzahl von Leben. Per Default sind es 3, kann man aber auch anpassen. Und wenn diese 3 Leben aufgebraucht sind, ist das Spiel verloren. Unser einfaches Spiel ist nicht zeitbasiert. Das heißt, wir geben hier False zurück. Dafür ist es aber lebensbasiert. Das heißt, wir geben bei isLifeBased true zurück. Wenn das Spiel zeitbasiert wäre, hätten wir hier angeben können, wie viel Zeit der Spieler zur Verfügung hat. Da unser Spiel nicht zeitbasiert ist, geben wir hier einfach eine Timespan der Länge 0 zurück. So. Wir haben vorhin bei Bubble Breaker gesehen, dass es auch die Möglichkeit gibt, eine erweiterte Optionsseite anzugeben, falls wir sie benötigen. Das heißt, wir haben unter Settings Page die Möglichkeit, den Verweis auf so eine Einstellungsseite zurückzugeben. Da wir für unser einfaches Spiel keine Einstellungen brauchen, geben wir hier einfach 0 zurück. So. Die nächsten Methoden, Start, Stop, Pause und Resume, dienen dazu, dass der Game Container dem Spiel sagen kann, dass es jetzt starten soll, dass es pausieren soll, dass es sich resetten soll und dergleichen. Bevor wir diese Methoden mit Leben befüllen können, müssen wir eine Sache machen, denn wir erinnern uns, wir haben hier die Game Loop benutzt. Wenn nun das Spiel gestartet wird, dann muss natürlich auch die Game Loop gestartet werden, damit sich die Animationsobjekte bewegen und damit die Kollisionsobjekte auch ihre Kollision haben können. Dazu brauchen wir die Game Loop. Das heißt, wir müssen uns die Game Loop erstmal suchen und in einer Variablen speichern. Das machen wir, wenn das Spiel geladen ist, über einen neuen Event. Game Content Loaded. Das heißt, sobald unser Spiel geladen ist, werden wir mit Hilfe einer Hilfsklasse, dem sogenannten Game Loop Finder, die Game Loop in unserem Spiel suchen, in unserem Game Content. Wir erinnern uns, wir haben das Game Loop Behavior dem Layout Root hinzugefügt und deswegen suchen wir in der Layout Root. Und dann können wir mit Hilfe des Game Loop Finders die Game Loop der dafür vorgesehenen Variablen zuweisen. So. Jetzt haben wir also unsere Game Loop und können ihr sagen, dass sie sich starten soll, dass sie pausiert werden soll, dass sie sich zurücksetzen soll, und das machen wir jetzt hier. Also, wenn unser Spiel gestartet wird und die Game Loop gefunden wurde, dann soll sie auch gestartet werden. Das gleiche machen wir, wenn das Spiel beendet wird, falls es eine Game Loop gibt, dann soll sie nicht nur gestoppt werden, sondern alle Kollisionselemente sollen auch zurückgesetzt werden. Wir sehen jetzt hier immer, dass Visual Studio automatisch diese Not Implemented Exception wirft, wenn wir eine Methode nicht mit Leben füllen. Das ist ein ganz nettes Feature, denn ich habe ja vorhin gesagt, dieses Interface IGame Features wird von dem Game Container benötigt. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Game Container mit dem Spiel kommunizieren kann und eventuelle Behaviors mit dem Game Container kommunizieren können. Das heißt, wenn wir jetzt aus Versehen einmal vergessen, eine dieser benötigten Methoden mit Leben zu füllen, wird eine Exception geschmissen und wir wissen sofort, wo wir nochmal nachschauen müssen, wo wir vielleicht etwas vergessen haben. So. Wenn das Spiel pausiert wird, dann soll auch die Game Loop pausieren. Und wenn das Spiel wieder aufgenommen wird, dann soll auch die Game Loop wieder von vorne loslaufen, beziehungsweise soll da weitermachen, wo sie aufgehört hat. Die Game Loop weiß, ob sie gerade zurückgesetzt wurde, ist, ob sie pausiert wurde oder ob sie schon läuft. Das heißt, wir kommen hier nicht in Probleme, wenn wir hier ganz normal Start Game Loop aufrufen. Als letztes müssen wir diese beiden Methoden mit Leben befüllen, onScores changed und onLives changed. Diese beiden Methoden sind dafür da, dass Behaviors oder Actions, wie zum Beispiel unsere Change Game Property Action, über das Spiel mit dem Game Container kommunizieren kann und mit Hilfe der Events, die wir oben gesehen haben, dem Spiel sagen kann, dass zum Beispiel Punkte oder Leben manipuliert werden. Das heißt, wir benutzen hier den Scores Change Event, den wir oben definiert haben. Zuerst erzeugen wir neue Event Args. In diesen Event Argumenten geben wir an, wie viele Punkte dem Spieler gutgeschrieben oder abgezogen werden sollen. Und mit diesen angelegten Event-Argumenten feuern wir dann den entsprechenden Event. Und das gleiche machen wir auch für die Leben. Erzeugen wir wieder die entsprechenden Event-Argumente, geben an, wie viel Leben dem Spieler gutgeschrieben oder abgezogen werden sollen. Und feuern dann mit diesen angelegten Event-Args das entsprechende Lives-Changed-Event, das dann dem Game-Container sagt, dass er Leben manipulieren soll. Jetzt können Behaviors wie zum Beispiel unsere Change-Game-Properties-Action über das Spiel mit dem Game-Container kommunizieren. Und jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr, als das Ganze zu kompilieren und unser Spiel mal anzuschauen. Es wird jetzt kompiliert. Das Paket wird auf das Phone deployed. Und wenn das dann passiert ist, dann wird unser Spiel gestartet. Wir sehen hier, wir haben den Namen, Silly Test Game. Wir haben unter About die Informationen, Namen des Spiels, Entwickler, dahinter stehende Firma und Highscore sind natürlich noch leer. Wenn ich jetzt auf Start klicke, sehen wir hier unsere Leben, hier drüben unsere Punkte und wenn ich auf Play klicke, startet das Spiel. Wir sehen, der Ball bewegt sich. Ich kann den Spieler mit der Maus bzw. per Touch bewegen und der Ball kollidiert mit den entsprechenden Spielfeldkanten. Fällt also nicht nach oben oder nach unten raus. Wenn der Ball den Boden berührt, haben wir gesehen, hier kriege ich ein Leben abgezogen. Und wenn alle Leben aufgebraucht sind, ist das Spiel zu Ende, es kommt die Highscore-Abfrage und da ich zum ersten Mal spiele, habe ich den ersten Platz in der Highscore-Liste erreicht. Soweit unser Spiel. Was man jetzt noch machen kann, ist, man kann das natürlich noch anpassen. Man kann zum Beispiel, das habe ich hier mal vorbereitet, sieht ein bisschen anders aus. Das Spieler ist ein bisschen dicker, der Ball ist ein bisschen kleiner. Man kann jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass der Ball bei jedem Punkt, den der Spieler macht, schneller wird. Das heißt, es fängt an, noch recht langsam. Wenn es mit jedem Punkt wird der Ball schneller und schneller und schneller. Und so wird das Ganze ein bisschen spannender. Das habe ich dazu gemacht. Ich wechsle mal kurz in das Endprojekt. Auch hier gibt es einen Game Content. Die ähneln sich natürlich. Und ich habe nichts anderes gemacht, als dass ich mir natürlich hier einmal rausfinde, das Moving Collidable Behavior des Balls ist, indem ich hier das Behavior in meinem Spiel finde. Und dann mache ich nichts anderes, als dass, wenn sich die Punkte ändern und die Geschwindigkeit des Balls kleiner als ein bestimmter Höchstwert ist, die Geschwindigkeit des Balls erhöhe. Wir sehen also, ich kann ganz einfach damit Spiele zusammenbauen und kann diese Spiele auch sehr einfach erweitern. Damit sind wir am Ende der zweiten Demo angekommen. Wir fassen noch einmal zusammen. Spiele sind also ein Erfolgskriterium des Windows Phone 7. Und wenn Entwickler einfache Casual Games für das Windows Phone 7 entwickeln wollen, werden sie häufig vor immer wiederkehrende Aufgaben gestellt. Und diese immer wiederkehrenden Aufgaben sind zum Beispiel natürlich die Verwaltung des Menüs, also dass ich das Spiel starten kann, dass ich Highscores habe, dass ich Informationen habe, wer hat das Spiel entwickelt. Es ist aber auch die Verwaltung von Ressourcen wie Punkte, Leben und Zeit. Und diese immer wiederkehrenden Aufgaben, um die ich mich als Entwickler eigentlich gar nicht kümmern möchte, ich möchte mich um das Wesentliche kümmern, diese Aufgaben werden Entwicklern mit Hilfe des Frameworks abgenommen. Das heißt, das Framework beschleunigt die Entwicklung von Casual Games für das Windows Phone 7, indem es Entwicklern diese immer wiederkehrenden Aufgaben abnimmt und ihnen erlaubt, sich auf das Wesentliche, nämlich das Gameplay und den eigentlichen Inhalt des Spiels zu konzentrieren. Und wer jetzt Interesse gekriegt hat, mit dem Framework selbst mal ein paar Spiele zu bauen, der kann sich das Ganze unter CodePlex herunterladen. Die Adresse des Projekts auf CodePlex lautet wp7gameframework.codeplex.com. Da kann man sich das gesamte Projekt runterladen. Enthalten sind neben den entsprechenden Controls, Behaviors, natürlich auch die Demospiele, die ich vorhin gezeigt habe, noch ein, zwei mehr Demospielchen. Es ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei, wie man sich das Beachvolleyballspiel nachbaut. Und da kann sich jeder mal austoben und seine eigenen Ideen umsetzen. Das Ganze wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, wer sich einbringen möchte, der kann auch gerne dem Projekt als Entwickler beitreten. Soweit dieser Webcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Spielebauen.